Schaut euch das mal an. Das war mal was Ganzes. Und nun liegt das Ding da. Und jetzt? Und jetzt kaputt das Ding. Das war mal ein ganz, ganz wertvolles Geschenk. Nicht aufgepasst, bams, zerdeppert, kött. Und jetzt? Zusammenbösseln, wegfegen, eine neue Schale kaufen, aber das war ein besonderes Geschenk. Und eine neue kaufen, wenn du sie überhaupt noch kriegst, oder reparieren. Kinder würden rufen, wieder heile machen. Das ist schon mal ein Appell. Heil sein, ihr Lieben, das soll heute Morgen unser Thema für diese Predigt sein. Und zwar mit der Überschrift wieder heil sein. Ich habe etwas gefunden, und zwar für Keramik gibt es ein kunstvolles und ein sehr altes Heilverfahren in Anführungsstrichen, und zwar kommt das aus Japan. Es nennt sich Kintsugi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, klingt irgendwie interessant. Muss man sich auch nicht merken. Kintsugi. Und das ist im Ergebnis sehr eindrucksvoll für Heilsein oder besser gesagt für Wiederheilsein. Der Riss ist dabei ein ganz wichtiger Teil dieser Keramikschale. Die Risse stehen nämlich für ihre Geschichte und deshalb das Wiederheilsein. Könnt ihr sehen, das was da links kaputt war, in Stücken, sägen die Reiterländer, kaputt und jetzt ist es wieder heil, das wertvolle Geschenk. Es ist ähnlich wie bei uns Menschen, Narben und Falten gehören zum Leben. Und sie sind letztlich der Beweis dafür, dass wir ein gelebtes Leben schon hinter uns hatten. In irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise. Und Kintsugi ist angeblich eine mehr als 500 Jahre alte Kunstform, bei der die Objekte nach der Reparatur wertvoller sind als vorher. Kannst du dir das vorstellen? Kaputt, wieder heile und dann wertvoller? Die Risse werden nämlich in dieser besonderen japanischen Form oft mit Gold und Silber wieder ganz kunstvoll aneinander gebaut. Und so werden sie repariert. Sie ist wieder heil. Sie ist wieder heil. Kaputtes ist wieder ganz. Ist heil, ist nutzbar, ist einsetzbar. Das heißt, zu Bruch gegangenes wird wieder nutzbar. Und darin liegt im Ergebnis, was? Im Ergebnis Freude. Freude über das, was wieder ist. Könnt ihr euch in dieses Bild reindenken? Diese japanische Kunstform lässt sich auch als Bild für unsere Resilienz erklären. Also Resilienz für menschliche Widerstandskraft. Was meint das? Scherben wieder sammeln und kleben gehört zum Leben. Das reimt sich übrigens, ja? Gehört zum Leben. Es passieren nun mal Fehler. Es passieren nun mal Brüche in unserem Leben. Wer könnte da nicht von reden und berichten? Und dann das große Aber lautet dann, aber es muss nicht kaputt bleiben. Es muss nicht kaputt bleiben. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen selbstverständlich nicht über Porzellan mit euch nachdenken. Dafür bin ich gar nicht der Fachmann, sondern vielmehr, wie das Persönliche, wie das Familiäre, ja und auch wie das Gemeindliche Kaputtsein, das Angeschlagensein, nicht der letzte Status sein muss. Es gibt eine Perspektive. Und es gibt eine biblische Perspektive zu diesem Thema und damit einen hoffnungsvollen Blick nach vorne. Allein von diesem Thema her. Es muss nicht beim Bruch bleiben. Der Blick nach vorne ist die Einladung und damit auf das wieder heil werden. Heil werden. Das lasst mal im Ohr nachklingen. Und schauen wir mal, was die Bibel zu uns selbst sagt. Paulus beschreibt im Thessalonicher Brief den Menschen in einem Dreiklang. In dem Dreiklang Leib, Seele, Geist. Das ist letztlich ein Denkmodell auch, aber so sind wir ja auch geschaffen in dieser Komplexität. In der Medizin galt bis rund 1977 es so, da gab es eher so in dieser Wissenschaft, der medizinischen Wissenschaft, das Denken rein körperlich, also eher eine biomedizinische Sichtweise und das Motto, der Mensch ist sowas wie eine komplexe Maschine. So mechanistisches Denken. Und dagegen die Fortentwicklung, die moderne Humanmedizin sowie die Psychologie auch, sehen die Ursachen von körperlichen Beschwerden seitdem vor allem in komplexen Wechselwirkungen. Das ist nicht nur einfach so, da was rein und dann funktioniert das. Nein, Wechselwirkungen und zwischen, ich muss es langsam aussprechen, biologischen, körperlichen, psychologischen und sozialen Faktoren. Ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht, damit man sich das besser behalten kann. Ja? Und diese Sichtweise ist im Zuge des sogenannten biopsychosozialen Modells, muss man auch nicht auswendig können, entstanden. Und zwar 1977 ist das von einem amerikanischen Mediziner, der heißt George Engel, ein schöner Name, oder? George Engel, veröffentlicht worden als Fachmann. Und wenn ich das so höre, so ein Modell, Bio, Körper, Psycho, Seele und dann soziales Modell, unser Miteinander ist ausschlaggebend für unser Wohlergehen. Und wenn ich das so höre, so ein Modell, und als Bibelleser, wenn ich das so im Ohr habe, denke ich, och her. Die Plattdeutschen verstehen das, och her. Für die Hochdeutschen, och her heißt so ungefähr so wie, ach wie armselig. Ach, wie arm sie, opladisch ach her. Nämlich, lieber Herr Engel, ein Blick in die Bibel zeigt Zusammenhänge, die bilden deine biopsychosoziale Schau vom Menschen schon seit Jahrhunderten von Jahren ab. Nach dem Motto, Herr Engel, hättest du mal in die Bibel geguckt, dann hättest du dein Modell da aufbauen können. Ich möchte nicht überheblich werden. Selbstverständlich hat der Herr Engel eine hervorragende medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnis verlautbart, entwickelt und das hat sich auch ja in das ganze medizinisch, auch psychologisch und psychotherapeutische Thema ausgeweitet. So, aber, und das ist das Interessante, ich sage mal und platt, die Bibel hätte halt immer gewusst. Die Bibel hatte schon immer gewusst, wie wir ticken. Und wie kann es auch anders sein? Der uns geschaffen hat, der uns sein Wort gegeben hat, der wird es ja wohl wissen, wie wir ticken. Die Bibel beschreibt zum Beispiel an mehreren Stellen, wie kaputte Beziehungen, soziales Modell, also krankmachendes psychosoziales Erleben sich körperlich, aber auch seelisch negativ zeigen und auswirken können. Es sind Beziehungen, in denen Neid, Eifersucht, Manipulation, Unehrlichkeit und herrschen. Schauen wir nur mal drei Beispiele an. Kain und Abel. Bekannte Geschichte. Kain war eifersüchtig. Und was passierte daraus? Nicht nur, das war so ein Satz, sondern es hatte Wirkung. Nämlich psychosozial gegenüber seinem Bruder Abel. Er haut ihn tot, auf platt gesagt. Und schließlich, wir sehen, wie zerstörerisch Neid und damit auch in der Vorgeschichte fehlende Kommunikation war. Die haben nicht mehr miteinander geredet. Oder schauen wir uns an Saul und David. Welche psychosozialen Komplexe stecken dahinter? Der König Saul entwickelt eine krankhafte Eifersucht auf David und versucht ihn, wie wir als Bibelleser wissen, mehrfach um die Ecke zu bringen. Und Saul kann Davids Erfolg nicht ertragen und wird von Hass und Angst getrieben und war krank. Wird ja so beschrieben, dass er so ein depressives Erleben hatte da. Oder Simson und Delilah. Delilah verrät Simson aus Eigennutz, verkauft ihn an seine Feinde. Hier wird deutlich, Manipulation, Verrat letztlich im Ergebnis böswillige Themen, die aus psychosozialem Miteinander entstehen. Das ist das psychosoziale Miteinander. Und dann, ihr Lieben, der Zusammenhang zwischen Körper und Seele, der wird besonders in den Psalmen auch deutlich und muss nicht erst durch ein kompliziertes medizinisches Thema erklärt werden. In Sprüche 17 zum Beispiel heißt es, ein fröhliches Herz tut Gesundheit gut. Ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Was für ein Wort. Und so steht es in der Lutherbibel. Im Urtext steht hier für bedrücktes Gemüt das Wort, das so viel heißt wie niedergeschlagener Geist oder verwundeter Geist. Man könnte sagen, es geht um eine innere Haltung, die entweder aufbaut oder eben niederdrückt. Ein erstes Ergebnis an dieser Stelle sagt uns also, die Bibel ist nicht nur das älteste und das beste Handbuch für den Umgang mit Schöpfung, mit der Schöpfung Mensch, es ist auch ein bedeutsames Werk für psychische und psychosoziale Diagnostik, um zu erkennen, was läuft da überhaupt. Und ich will ein weiteres Heilmittel erklären und anfügen. Stichwort Vergebung. Die Wirksamkeit von Vergebung hatte schon immer in der Seelsorge sowie in der heutigen Beratung und Psychotherapie die Qualität eines Psychotherapeutikums, also um wieder heil zu werden. Und ich habe diese Predigt deshalb überschrieben mit dem Titel Vergebung, ein rezeptfreies Heilmittel. Vergebung, ein rezeptfreies Heilmittel. Was heißt das? Ich will es mal etwas techniklastig erklären. Wir als Geschöpfe unserer Bauart, wir als Menschen leben per se grundsätzlich in und aus Beziehungen. Das ist eine Banalität im Grunde genommen, aber das sollte man unbedingt vor Augen haben. Beziehungen sind für uns existenziell. Martin Buber sagt, in der Weise zufolge wird der Mensch erst durch Beziehung zum Du und er wird dadurch erst in seiner Ganzheit Mensch. Und Beziehungen sind in ihrer Art und Weise oft die Ursache, wenn es gestört ist, dass es solche Bruchsituationen gibt. Die Ursachen für Brucherleben sind, auch das ist fast eine Banalität, im Regelfall immer und oft Beziehungsstörungen. Beziehungsstörungen. Nehmen wir als Beispiel die Josef-Geschichte. Kennen wir alle von klein auf an aus der Sonntagsschule Kindergottesdienst. Diese Geschichte offenbart eine komplexe Familiendynamik. Also krankmachendes psychosoziales Erleben mit tiefgreifenden Beziehungsstörungen würde jetzt ein Arzt auf einen Zettel schreiben, auf so einen gelben Zettel, deshalb bist du krank geschrieben. Also krankmachendes psychosoziales Erleben mit tiefgreifenden Bestörungen und damit kannst du krank geschrieben werden. Könnt ihr das vorstellen? Gut, damals gab es noch nicht die gelben Zettel vom Arzt. Jakobs Familie war ein psychologischer Albtraum. Schauen wir mal. Zwei Frauen hatte der. Es gab zwei Stiefmütter und insgesamt 13 Kinder. Und der Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne. Das führte dazu, dass seine Brüder ihn hassten und nicht einmal ihn mehr grüßen konnten. Psychodynamik, was sich entwickelt hat, aus der Beziehung heraus. Und Jakob übertrug Josef sogar Aufgaben, die hätte er eigentlich selbst machen müssen und nicht sagen, mach du das mal. Oder seine Knechte hätte er hinschicken müssen, aber nicht, dass er den Josef, diesen besonders protegierten Sohn, davor schickt. Vater Jakob bevorzugte den Josef, weil er ihn an seine Lieblingsfrau Rahel erinnerte. Das kann man ja verstehen. Aber wir könnten im Rückblick sagen, Jakob, das hättest du etwas klüger machen können. Das war psychologisch, beziehungsorientiert, war das unklug, lieber Jakob. Also, Jakob bevorzugte ihn und das führte dazu, dass die Brüder Josef dann hassten und ihn schließlich nach Ägypten in die Sklaverei verkauften und der Konflikt führte zu einer elementaren Kommunikationsstörung, bei der jedes Wort die Atmosphäre vergiftete. Wir kennen die Geschichte, Josef machte dann ja Karriere. Und was hätte er machen können? Der Josef hat Karriere gemacht, der hätte sich richtig, richtig rächen können. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Aber diese Täter-Opfer-Geschichte kam durch, unser Predigtthema, diese Täter-Opfer-Geschichte kam durch Vergebung zum Ende. Und zwar zu einem Happy End. Und es kam am Ende sogar noch zu einer Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Unterschied zwischen Vergebung, Versöhnung, komme ich gleich noch drauf zurück. Also, wir schauen uns mal an, solche Täter-Opfer-Erlebnisse. Und damit will ich ein Grundszenario beschreiben, das im Ergebnis zum Bruch führt. Wie die kaputte Schale, diese drei Teile. Und zwar alle drei Teile. Körper, Leib, Seele. Es wirkt sich so ein Bruch komplett aus. Und solch ein Brucherlebnis, das dann zum Psychotrauma führt und darüber auch zu körperlichen Themen und so weiter. Das natürlich mit unterschiedlichster Heftigkeit. Das Opfer leidet und leidet. Und Josef leidet sogar körperlich, wie wir wissen. Und oft ist die Tat, aber wie wir das aus solchen Themen kennen, was wir aus der Beratung kennen, oft ist diese Tat eine ganz subtile und auch nachhaltige Verletzung. Verletzung der Persönlichkeit durch Verleumdung, durch Neid, durch Hass, durch Mobbing, durch Bossing. Bossing ist sowas, wenn Mobbing passiert durch einen Chef, dann nennt man Bossing. Dann kommt es beim Opfer zu einer traumatisierenden und zerstörerischen Situation und zerstörerischem Erleben. Ihr seht das auf der Folie. Das Opfer erlebt Bruch. Und ich wiederhole, der Bruch zeigt sich nicht nur in Befindlichkeiten. Das geht bis in die körperliche Situation hinein. Wir nennen das dann Psychosomatik, die ganze Geschichte. Und dafür kannst du auch einen gelben Zettel beim Arzt abholen. Dafür werden viele Leute mit krank geschrieben, weil sie solche Brüche erleben. Opfer erleben tiefgreifende psychische und körperliche Belastungen im Bild, also diese drei Scherbenteile, die ihr daneben seht. Psychisch fühlen sich Betroffene häufig hilflos, ängstlich und auch isoliert. Und sie leiden unter Angstzuständen, Depressionen, niedrigem Selbstwertgefühl, das kommt dann auch noch dazu. Und in schweren Fällen kann es auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Und das ist ein krankheitsbildender Wert. Dann hast du erst recht einen gelben Zettel, wenn das so weit eskaliert. Und diese Erlebnisse führen dann direkt zum sozialen Rückzug, Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Minderwertigkeit, ich kann das sowieso nicht. Und das ist so eine Spirale, könnt ihr euch vorstellen, die geht nach unten. Und körperlich äußern die Belastungen sich auch durch Kopfschmerzen, Herzkreislauf und so weiter. Will ich eben gar nicht weiter ausführen. Ich könnte euch noch mehrere Szenarien erklären, wie solche Dinge zustande kommen. Aber ich glaube, ihr könnt euch reindenken. Wichtig ist im Grunde genommen jetzt die Dynamik, die daraus entsteht, wie diese Spirale sich negativ entwickelt. Denn es gibt eine psychische Gegenreaktion des Opfers. Könnt ihr euch vorstellen, wer so unter Druck gesetzt wird mit solchen Ergebnissen, der bleibt ja nicht irgendwo ruhig an der Ecke sitzen und dreht Däumchen, sondern passiert etwas, nämlich eine psychische Gegenreaktion in Richtung des Täters. Und ihr seht das an dem blauen Pfeil. Und Täter haben dann ein sehr breites Repertoire, wie sie reagieren. Groll und Hass. Und auch der Gedanke, wie könnte ich diesem Täter jetzt irgendeins verpulen? Wie kann ich ihm eins mitgeben? Also solche Vernichtungsgedanken. Wir kennen das mit der Faust in der Tasche. Die Faust in der Tasche. Und diese negative Psychodynamik spielt sich ausschließlich in dieser Person des Opfers ab. Also in der Person des Opfers und verschlechtert dessen Befindlichkeit. Und merkt ihr, dass dadurch die negative Bindung entsteht? Es entsteht eine negative Bindung zwischen Opfer und Täter. So, die reden nicht miteinander, aber es ist eine Bindung da. Eine Bindung an den Täter. Man nennt das Traumabindung. Und ohne Vergebung geht es weiter, weiter. Und ich habe es hier in der Folie mal hervorgehoben. Was passiert dann, wenn das diesen Weg nach unten geht? Es geht in die Verbitterung. Kennt ihr Menschen, die verbittert sind? Mit verbitterten Menschen, ich will es mal platt sagen, will man meist nichts zu tun haben, will man nichts zu tun haben. Verbitterte Menschen sind im Grunde genommen isoliert. Es entwickelt sich ein Verhalten, das sich ständig mit der Unrechtstat beschäftigt, also aus der Opfersicht, und diese Dynamik bindet Ressourcen beim Opfer. So ein Opfer, wenn das nicht gestoppt wird, das geht so weiter und eskaliert immer und es gibt nur den Gedanken, wie kann ich da was machen, wie kann ich da, und ich bin so schlimm und so weiter, Verbitterung, und verbittert ist dann irgendwo eine Situation, mit der niemand was zu tun hat. Die Kernfrage lautet, was jetzt? Was ist zu tun und vor allen Dingen, was hilft? Unser Thema Vergebung, und ich will das Thema mal einfach so formulieren, einfach vergeben, Fragezeichen? Im Grundsatz ja. Aber nicht einfach vergeben. Dieses einfache Vergeben ist ja oft begründet und wird oft gehindert dadurch, dass es eine Tat gibt, die ja wirklich extrem war. Teilweise auch körperlich, wenn wir an Situationen denken, die da alle passieren können. Also nicht einfach vergeben, und je nachdem, wie heftig und vor allen Dingen, wie lange es solche Brucherlebnisse gegeben hat und wie sie zu ertragen waren, ist die Vorgehensweise zu erklären und zu klären. Vergebung ist da, aber oft dann als Prozess gedacht, der auch durch Seelsorge, durch psychologische Berater oder auch sogar Therapeuten begleitet wird. Und solche Prozesse können je nach Heftigkeit auch durchaus mal 2-3 Jahre dauern. 2-3 Jahre, aber, ihr Lieben, aber der Anfang muss gemacht werden. Und der Anfang für Vergebung ist keine emotionale Befindlichkeit. Der Anfang von Vergebung ist ein Ich will. Ich will ihm, ich will ihr vergeben. Und wenn ihr nichts behaltet aus der ganzen Predigt heute, dann diesen einen Satz. Vergebung hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern ich will. Ich will im Grunde genommen zurückgreifen auf das, was mir dieses wunderbare Diagnostikbuch, dieses wunderbare Therapiebuch, genannt Bibel, empfiehlt und sagt. Ich will vergeben. Und das will ich mit Gottes Hilfe. Und wer sich so auf den Weg macht, und er sagt, ich habe so Schweres erlebt, das geht nicht einfach so bing, zack und weg. Wer sich auf den Weg macht, sage ich, der wird Hilfe erfahren. Und zwar mit Gottes Hilfe. Dazu jetzt 2 Erklärungen. Die erste Erklärung, die Grundlage für Vergebung. Die Grundlage für diese Vergebung, die uns dieses biblische Therapiebuch anbietet, ist, dass das Opfer Selbstvergebung erlebt hat von Schuld und Sünde. Und deshalb selbst erlebt hat, was es heißt, rauszukommen aus der Gottestrennung. Nämlich Teil 1 aus dem Vater Unser. Im Teil 1 im Vater Unser steht, vergib uns unsere Schuld. Vergib mir meine Schuld. Das ist die Grundlagenerfahrung überhaupt, damit umzugehen, mit der Verheißung, die damit verbunden ist. Und dann kommt zweitens die Wirkungsweise von Vergebung. Und seht ihr das, wie deutlich, wie dramatisch deutlich Vergebung wirkt? Die negative Dynamik, die da drin ist, die in Verbitterung hinein sich bewegt, die wird zack unterbrochen. Vergebung. Natürlich geht das nicht so mit dem Zack, aber im Ergebnis zeigt es sich in solch einem Prozess, dass man so heil wird. Die negative Dynamik wird unterbrochen, es wird friedevoll. Und das ist ein einseitiger Vorgang, ihr Lieben. Das ist absolut nur aus der Perspektive und durch die Initiative des Opfers angeschoben. Der Täter wirkt da nicht mit, ohne Beteiligung des Täters. Wenn ein Opfer seinem Täter vergeben kann, verändert sich die Dynamik zwischen beiden grundlegend. Es muss nicht mehr in die Verbitterung gehen. Es muss nicht mehr den Weg runtergehen. Es kann Ruhe sein. Es kann wieder eine neue Perspektive. Es kann wieder einen neuen und guten Weg geben. Ich möchte eins ganz besonders betonen. Ich habe das hier bei mir im Zettel mit wichtig unterschrieben. Wichtig ist, Vergebung bedeutet nicht, das Unrecht, was geschehen ist, gut zu heißen. Das ist eine andere Nummer. Das Unrecht wird durch Vergebung nicht negiert. Und das Verhalten des Täters wird auch nicht entschuldigt dadurch. Das sind zwei Paar Schuhe. Oder wenn es darum geht, es ist auch vielmehr ein Thema, was separat behandelt werden muss. Und es ist vielmehr ein einseitiger Prozess beim Opfer in Form von Loslassen, von Wut und Verbitterung ohne Ohnmacht. Ja, dass es also einfach ein Loslassen ist. Das Vergebungsgeschehen ist auch nicht ein Vergessen, so nach dem Motto, dass es hier oben ausrasiert. Nein, und wird auch nicht negiert. Und dann kommt noch ein Zusatz, die Schuldfrage, egal ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht, oder ob das eine ethische Frage ist, was dahinter steckt, die Schuldfrage und auch Fragen der Wiedergutmachung sind eine ganz andere Nummer. Und nicht Gegenstand von Vergebung. Das darf man bitte nicht verwuseln. Und das darf auch bestehen bleiben. Das muss man aber erstmal für sich klar haben. Aber ihr Lieben, wenn ihr dieses Bild behaltet mit dem Gedanken, ich will mich auf den Weg machen zur Vergebung, dann hat das eine Wirkung. Und das Tolle an der Empfehlung, die Jesus uns ja gegeben hat, die Jesus uns gegeben hat im Vater Unser, so ein Vergebungsprozess kann auch noch laufen, das funktioniert auch, wenn der Täter oder die Täterin überhaupt nicht präsent ist. Ein Täter kriegt das überhaupt nicht mit, dass jemand vergibt. Oder wenn der Täter auch schon gar nicht mehr lebt, auch dann ist Vergebung möglich. Ich ziehe mal ein Zwischenfazit. Jesus lehrt uns im Matthäusevangelium, im Vaterunser, Kapitel 6, nachlesbar, und da steht im Vers 12, zunächst erstmal, und vergib uns unsere Schuld. Dann kommt das Wie. Auch wir denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. So steht es in der Übersetzung Hoffnung für alle. Im Vater Unser wird Vergebung in einer engen, wechselseitigen Beziehung gedacht, die man durchaus auch als eine Art Dualität. Auf der einen Seite wie wir es erleben und auf der anderen Seite, wie wir es weitergeben können. Also einmal für uns selbst, wenn man so will, im Bild die vertikale Ebene, dass wir in Beziehung zu Gott Vergebung erleben, aber dann horizontal eben auch gegenüber einem Täter es vergeben können. Unser Vater, unser, ist also ein sehr wirkmächtiges, ich nenne es erstmal bewusst, Therapeutikum an der Stelle. Und diese Formulierung, die stellt klar, dass unsere eigene Vergebung durch Gott mit unserer Bereitschaft verbunden ist, dann anderen zu vergeben. Und ohne die Erfahrung und das Geschenk der Vergebung Gottes fällt es schwer, unmöglich anderen zu vergeben. Ihr merkt also, dass es eine enge Bindung, die da gegeben ist. Und dieser Bibeltext ist quasi die direkte Anweisung unseres Herrn, das hat Jesus ja den Jüngern direkt gesagt, wenn es uns A, in Beziehungen gut gehen soll und wenn wir B, durch emotionale oder körperliche Verletzungen zu Bruch gegangen sind. Wenn man so will, ist das eigentlich, das steht nicht in der Bibel, aber im Ergebnis etwas, wo sich auch Mediziner und Psychologen mit beschäftigen, nämlich mit Psychohygiene. Wie toll ist das? In der Bibel kannst du das nachlesen. Zum Abschluss möchte ich noch drei Themen erwähnen. Erstens, hast du schon mal über die Frage nachgedacht, warum verordnet Jesus das Thema Vergebung an so prominenter Stelle, also im Vater Unser? Ich habe dazu eine Aussage gefunden, die finde ich, bringt es genau auf den Punkt. Jesus hat das Thema Vergebung so bedeutsam im Vater unser, ist ja das wichtigste Gebet, so bedeutsam verortet und betont, weil Vergebung im Zentrum seiner Botschaft, der christlichen Botschaft steht und im Zentrum seiner Lehre. Von daher, das Thema Vergebung ist nicht so ein, ja, haben wir auch so dabei, nicht, sondern es ist ein zentrales Thema, weil es Beziehungen pflegt, weil es Beziehungen gestaltet, weil es Beziehungen rehabilitiert. Und Jesus stellt darin die Bitte an Gott, uns unsere Schuld zu vergeben, unmittelbar mit der Verpflichtung, auch anderen zu vergeben. Und ich will sagen, anderen vergeben können. Das drückt den tiefen Zusammenhang zwischen empfangener göttlicher Vergebung und Vergebungsbereitschaft unter Menschen aus. Wenn man so will, ist das von Jesus eine Fürsorgemaßnahme und, wenn man so will, ein Dauerrezept für Psychohygiene. Brauchst du nicht bezahlen. Zweitens zum Stichwort Versöhnung. Vergebung ist nicht Versöhnung. Ich will zweimal sagen. Vergebung ist nicht Versöhnung. Jesus überfordert uns nicht. Im Vaterunser steht nicht, wie wir uns versöhnen, sondern steht nur was von Vergebung. Und Versöhnung ist nämlich, und das ist der Unterschied, Versöhnung ist ein zweiseitiger Prozess. Vergebung ist ein einseitiger Prozess. Das kann ich als Person alleine führen und bewegen, mit Gottes Hilfe natürlich. So, und Versöhnung ist immer etwas zwischen Täter und Opfer oder zwischen zwei verfeindeten Gruppen oder was auch immer. Aber Versöhnung und Vergebung sind zwei Themen. Bei einer Versöhnung müssen beide Seiten beteiligt sein. Versöhnung ist auch nur möglich, wenn auch der andere, hier in diesem Fall, in dem Muster, wenn der Täter tatsächlich auch eine Bereitschaft, also im Sinne von Einsicht, im Sinne von Buße mitbringt und dann auch ein Versöhnungswille auf beiden Seiten vorlegt. Und wenn ihr das so hört, merkt ihr, Vergebung ist durch diese Herausforderung überhaupt nicht belastet. Vergebung hat da was Einseitiges. Plakativ kann man sagen, du kannst vergeben, auch wenn keine Versöhnung möglich ist. Ich wiederhole das. Du kannst vergeben, auch wenn keine Versöhnung möglich ist. Aber ohne Vergebung gibt es keine echte Versöhnung. Das wäre die Rede. Wenn ich jetzt Lehrer wäre, würde ich sagen, das ist der Merksatz. Bitte aufschreiben. Gut. Und es gibt drittens dann noch das Thema Trennung. Trennung. Wenn jemand als Opfer sich für den Weg der Vergebung entschieden hat und arbeitet mit Gottes Hilfe daran, dann kann es trotzdem nötig sein, von einem Verursacher zu trennen. Da, wo ständig eine Dynamik entsteht. Beispiel bei Mobbing oder Bossing, da kann es klug sein, dass man geht. Raus aus einer toxischen Beziehung. Raus aus einer Beziehung, die ständig kaputt macht. Und trotzdem an der Vergebung arbeiten, damit die Perspektive nach vorne wieder offen ist. Ich fasse zusammen. Wenn du im biblischen Sinne wirksam und authentisch vergeben willst, dann brauchst du selbst eine Beziehung zu Christus. Du brauchst selbst den Status, mir wurde vergeben. Also im Bild, du brauchst die Vergebung in der Vertikalen. Dann kannst du mit der Kraft Jesu und durch die Wirkung des Heiligen Geistes auch tiefste Brüche in der Horizontalen verarbeiten. Du kannst sie verarbeiten und im Bild von der Schale zu sprechen, wieder heil werden, wieder ganz werden, wieder wertvoll werden. Denk daran, mit Gold und Silber zusammengeflickt. Vergebung ist ein Grundpfeiler des christlichen Lebens. Vergebung befreit selbst von Bitterkeit und öffnet den Weg zu echten, guten, tragfähigen Beziehungen. Und wer nicht vergibt, verschließt sich der Gnade Gottes. Da ist etwas begrenzt. Und wenn du gerade in Beziehungen oder an Beziehungen leidest, wenn du gerade Zerbruch erlebt hast oder noch erlebst, egal wie schwer der Bruch ist, bleib nicht mit dem Thema allein. Hol dir Hilfe, kläre deine horizontalen Beziehungen und dann auch deine vertikale Beziehung zum Schöpfer, kläre das und mach dich auf den verheißungsvollen Weg von Vergebung. Du wirst dich wundern, was dann passiert durch Vergebung. Amen.